Herzlich willkommen. So cool, dass du da bist heute bei unserem Missionssonntag. Yeah. Ich bin Jojo, es sind ein paar neue Gesichter da, bin zusammen mit Yannick, der gerade eben hier stand, Teil des Pastoralteams bei Kirche, die bewegt. Und vielleicht fragst du dich, Visionssonntag, was ist das eigentlich? Vielleicht hast du das schon die letzten Wochen gehört, dass wir es angeteasert haben und bist gespannt, vielleicht bist du skeptisch. Ich glaube, du darfst dich freuen. Ich glaube, dass Gott heute was richtig Gutes für uns hat. Aber ich möchte uns kurz mit drin hineinnehmen, was das eigentlich bedeutet, Visionssonntag. Wo kommt es her? Es ist tatsächlich nicht so, dass Yannick und ich uns ausgedacht haben, dass wir jetzt Visionssonntag einfach so bei Kirche, die bewegt, einführen, sondern wir waren die letzten Jahre Teil einer Kirche, die jedes Jahr am Anfang im Januar Visionssonntag gefeiert hat. Und wir haben das als was total Wertvolles und Besonderes erlebt, als Kirche zusammenzukommen und zu hören, was Gott zu Leiterinnen und Leitern der Kirche gesprochen hat, was für das Jahr dran ist und zu hören, wo wir uns persönlich innerhalb von Kirche da einklinken können, aber auch, was das persönlich mit uns zu tun hat. Und das ist die Einladung für heute Morgen, da zu sein, zu sitzen, zuzuhören, wegen mir auch ein bisschen skeptisch und kritisch zuzuhören, aber zu schauen, was hat das mit dir persönlich zu tun und wie kannst du dich in diese Vision für Kirche, die bewegt im Jahr 2025 einklinken? Was heißt das? Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie wir dazu gekommen sind oder wie wir diese Vision ganz praktisch uns erarbeitet haben. Wir haben als Gemeinde gerne ein Jahresthema, hätten eine Vision, die für uns als Kirche über dem Jahr 2025 steht. Und haben dann im Anfang November als Gemeindeleitung zusammengesessen und ganz viel gebetet und gehört und einfach gesammelt, was wir glauben, was Kirche, die bewegt, in diesem Jahr braucht und was wir uns auch von Kirche, die bewegt, im Jahr 2025 wünschen. Uns kamen ganz, ganz viele unterschiedliche Worte zusammen. Eins davon war zum Beispiel, dass Kirche so aus der Spaßecke rausgeholt wird und nicht nur es eine Spaßecke gibt, sondern dass Kirche richtig Spaß macht im Jahr 2025 und ganz, ganz viele andere Dinge, manche deeper, manche lustiger. Und ein Wort, das wir hatten, ähnlich ist tatsächlich auch unser Jahresthema, aber ich verrate es noch nicht, ihr dürft weiter gespannt sein, hat irgendwie alles, was wir so gesammelt haben, gut zusammengefasst. Und dann hatten wir Gott erleben Woche, auch Ende November. Und wir haben an zwei Abenden gebetet und auch euch als Kirche eingeladen, zu beten und zu hören, was Gott für das Jahr hat. Und wir haben Eindrücke mitgenommen von diesem Abend, wofür ihr gebetet habt, was euch wichtig war. Und das Spannende war, dass ganz viel, was gesagt wurde, eins zu eins mit dem zusammengepasst hat, was wir an diesem Klausurwochenende als Gemeindeleitung schon gesammelt hatten. Und Yannick und ich, wir haben das mitgenommen und wir haben tatsächlich auch in dieser Gott-Erleben-Woche ein Vers aufs Herz bekommen, der gut dazu gepasst hat und dann einen Prozess gehabt jetzt im Dezember und gemerkt, okay, da ist ein Thema und wir glauben, das tut uns als Kirche gut. Das ist ein Thema, das aufkam mit dem, was Vision bringt, also was so eine Zukunftsperspektive ist, was in Zukunft passieren kann, aber was irgendwie auch schon zu dem passt, was angebrochen ist im letzten Jahr. Und ich spoilere schon mal so viel und ihr wisst es, wenn ihr Teil von Kirche bewegt seid, dass es viel Veränderung im letzten Jahr war. Viele Leute sind gegangen, viele neue Leute sind dazugekommen und ganz praktisch haben sich Dinge verändert und sind nochmal neu in Bewegung gekommen. Nicht mal so geplant, sondern einfach nur durch die Umstände, dass Menschen da sind und gegangen sind, die gestalten und ein anderes Momentum angebrochen ist. Und unser Wunsch oder das Ziel mit diesem Visionsthema ist, dass es einen Ist-Zustand beschreibt. Ein Ist-Zustand, ein Bild malt von dem, was wir am Ende des Jahres 2025 sagen, was passiert ist, was Gott getan hat, in uns, mit uns und durch uns. Und wir werden dieses Jahr ganz viele Themenreihen haben, die zu unserem Jahresthema passen. Und wir starten mit einer Themenreihe zu dem Propheten Hesekiel. Denn auch unser Jahresvers steht im Prophetenbuch Hesekiel. Und wir wollen euch aber heute mit reinnehmen, wer Hesekiel eigentlich ist und was es so mit ihm auf sich hat. Was ist seine Geschichte, was war sein Ziel, was hat er von Gott gehört und was können wir davon lernen? Und in diese ganzen theologischen Facts um Hesekiel nimmt euch Yannick jetzt mit rein.
Fakt Nummer 1. Nein, Spaß. Okay. Ich lerne immer mehr dazu hier. Genau, Joey hat schon gesagt, ich möchte euch nicht nur Facts nennen, sondern ich möchte euch so ein bisschen die Story von Ezekiel so mit reinnehmen und das, was er so erlebt hat. Ezekiel, vielleicht habt ihr das den Namen schon mal gehört, wenn ihr mal so durch die Bibel geblättert habt, so im Alten Testament, das ist auch ein Buch, das sich nur mit ihm beschäftigt. Und Ezekiel war ein Prophet, der so vor 2500 Jahren gelebt hat, quasi im Volk Israel. Das war so seine Gesellschaft, das war seine kleine Welt. Und ein Prophet war zu dieser Zeit, oder eine Prophetin war eine Botschafterin Gottes. Also quasi Gott hat etwas, das Gott sagen will und sucht sich dann eine Prophetin, einen Propheten raus, die dann stellvertretend für Gott Botschaften raushaut. Und da waren so Themen wie, irgendwas läuft nicht gut in der Gesellschaft. Und dann kommt quasi ein Prophet und kritisiert das. Oder die Obrigkeit wird kritisiert, weil irgendwie irgendein Herrscher wieder Mist gebaut hat. Oder auch Hoffnungsbotschaften für die Zukunft. So genau eben Visionen, Ideen, Gedanken für die Zukunft. Und Ezekiel war schon ein besonderer Prophet. Auf der einen Seite war der sehr nüchterner Typ, also schon eher sachlich. Manche Propheten, die erzählen dann einem auch so, wie es ihnen selber geht. Ezekiel sagt da gar nichts drüber. Ihm geht es tatsächlich nur um die Botschaft, die er zu vermitteln hat. Und auf der anderen Seite war Ezekiel aber auch so ein dramatischer Typ. Also er hatte so Sinn für Theater auch. Wäre vielleicht heute auch so Performance-Künstler gewesen oder so Aktivisten von der letzten Generation. Ich glaube, damit so mit dieser Art zu kommunizieren, konnte er, glaube ich, was anfangen. So sich irgendwo festkleben oder auf irgendeinen Baum klettern. Nicht nur einfach was erzählen, sondern was tun, was das denn so symbolisiert. Das, was man sagen will. Also Ezekiel war nicht nur jemand, der auch so abgefahrene Visionen davon gesprochen hat, sondern der auch eben das voll so seine Art war, auch Dinge zu tun, um etwas zu verdeutlichen. Und ich erzähle euch so ein bisschen, weil wir uns jetzt in den kommenden Wochen mehr mit Ezekiel beschäftigen, dass ihr so ein bisschen so ein Gespür habt, was ist das eigentlich für ein Typ, mit dem wir uns jetzt auch beschäftigen werden. Und Gott hatte für Ezekiel zwei Botschaften, die er in seine Gesellschaft reinsprechen sollte. Und die erste Botschaft war, kehrt um von dem Bösen, was ihr tut. Kehrt um. Und ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst. Also die erste Hälfte des Ezekiel-Buchs geht es quasi nur darum. Und ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst, welche Aussagen so öfter vorkommen, dass ihr so ein bisschen Gefühl habt, was Ezekiel kritisiert an der Gesellschaft, in der er lebt. Beziehungsweise was Gott kritisiert und quasi durch Ezekiel dem Volk sagen lässt. Und das Erste ist so ein bisschen, hört auf, ungerecht euch zu verhalten. Hört auf, Blut zu vergießen, zu töten. Hört auf, Frauen zu misshandeln und zu demütigen in eurer Gesellschaft. Die Mächtigen und die Könige unter euch, die sollen aufhören, nur darauf aus zu sein, mehr Reichtum zu sammeln. Hört auf, andere zu unterdrücken. Ihr sollt Hungrigen Brot geben, ihr sollt Nackte bekleiden, das kommt mehrfach vor. Dann ein Thema, ihr sollt keinen Zins nehmen, also wenn ihr jemandem etwas leiht, hört auf, euch an den Sorgen anderer zu bereichern. Hört auf, den Fremden in eurem Land Gewalt anzutun. Und weil ihr, ich erkläre das gleich, weil ihr Mistgötzen anbetet, ist euer Herz hart wie Stein. Das ist zusammengefasst die Botschaft Ezekiels an seine Gesellschaft, in der er lebt. Und ich habe gerade so nochmal gesagt, das erkläre ich, das Wort Mistgötzen ist so ein bisschen ein komisches Wort. Vielleicht habt ihr das Wort Götzen schon mal gehört. Ezekiel hat immer so kreative, blumige Begriffe, um Götzen nochmal ein bisschen doller abzuwerten. Deswegen ist Mistgötzen eine ganz schöne Übersetzung. Ezekiel sieht in diesen Mistgötzen und daran, dass Leute diese Mistgötzen anbeten, so ein bisschen die Ursache, dass so viel Schlechtes getan wird und dass so viele Herzen so verhärtet sind in seiner Gesellschaft. Und einen Mistgötzen anzubeten oder einen Götzen anzubeten, meint, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die so an die Stelle von Gott treten. Also der Platz, der eigentlich irgendwie Gott hat, den kommen aber andere Dinge, die diesen Platz einnehmen. Also der Sinn, das Fundament, das Ziel deines Lebens ist nicht der liebende und gerechte Gott, sondern ist dann Geld oder die eigene Macht oder Lustbefriedigung um jeden Preis, so egal wie es andere geht. Oder auch Sicherheit, meine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer. Zum Beispiel, es gibt noch ganz viele Beispiele. Und eben, dass das so zum Zentrum des eigenen Lebens wird, dass sich alles darum dreht. Und diese Mistgötzen anzubeten, das schafft irgendwie eine ungesunde Schieflage im Leben, das schafft eine ungesunde Schieflage auch in der Gesellschaft. Und das vermehrt das Leid in dieser Welt. Man leidet selber darunter und vor allen Dingen leiden andere darunter. Und weil das Volk all diese Mistgötzen angebetet hat, also all dieses Schlechte getan hat, passiert etwas. Das hat Konsequenzen. Und Ezekiel sagt, weil ihr das getan habt, deswegen wird eine größere und eine stärkere Macht kommen, ein Imperium, die werden kommen und die werden euch euer Land einnehmen. Und die werden eure Häuser verwüsten und sie werden euch verstreuen in andere Länder. Und so nach einigen Jahren, in denen Ezekiel diese Botschaft immer wieder auf unterschiedliche Arten erzählt hat, ja, indem er irgendwelche Aktionen gemacht hat oder Visionen erzählt hat oder einfach nur davon gesprochen hat, irgendwann war es dann soweit und die Katastrophe steht vor der Tür. Das ist so der erste Teil der Story von Ezekiel. Und ich glaube, es ist wichtig, hier nochmal kurz einen Moment innezuhalten. Ich wiederhole mal so ein bisschen die Botschaft, die erste Botschaft von Ezekiel. Und ihr könnt ja mal schauen, ob euch das eine oder andere bekannt vorkommt. Hört auf, euch ungerecht zu verhalten. Hört auf, Blut zu vergießen. Hört auf, Frauen zu misshandeln und zu demütigen. Vor ein paar Wochen gab es eine Kundgebung hier in der Stadt zum Thema Femizide. Ein Femizid ist ein Mord an einer Frau, einfach nur, weil sie eine Frau ist. Und da am Markt ist ein neuer Baum auch gepflanzt worden. Das soll so ein bisschen so ein Symbolbaum sein, so ein Erinnerungsbaum an Femizide, aber auch so ein bisschen, um zu erinnern, dass man auch Dinge besser machen kann. Aber dieses Jahr ging es weiter. Es sind noch mehr Frauen ermordet worden in diesem Jahr, einfach nur, weil sie Frauen sind. Der nächste Punkt ist, die Mächtigen und die Könige unter euch, die sollen aufhören damit, nur auf den eigenen Reichtum auszusein. Hört auf, andere zu unterdrücken. Ihr sollt den Hungrigen Brot geben und die Nackten bekleiden. Ihr sollt keinen Zins nehmen, wenn ihr etwas leiht. Hört auf, euch an den Sorgen anderer zu bereichern. Wohnungslosigkeit ist in den letzten Jahren ein immer größeres Thema auch in Deutschland. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer ehrenamtlichen Helferin vom Kältebus gesprochen, die so erzählt hat, dass es manchmal passiert, dass spätabends die Polizei auftaucht mit Leuten und fragt, ob die noch einen Platz haben im Kältebus. Und wie krass das ist, dass Leute, die so offiziell, von so offizieller Seite kommen, das Gefühl haben, wir sind überfordert damit. Und es müssen erstmal Leute Geld spenden und ehrenamtlich sich die Nächte um die Ohren schlagen, damit Leute einen warmen Schlafplatz haben. Und das ist so ein bisschen die Frage, wer übernimmt Verantwortung dafür? Wer ist da? Hört auf, den Fremden in eurem Land Gewalt anzutun. Weil ihr Mistgötzen anbetet, ist euer Herz hart wie Stein. Vor einigen Tagen verteilte die AfD in Karlsruhe Abschiebetickets, so als Wahlkampfaktion. War lustig gemeint wahrscheinlich, aber so mir vorzustellen, dass so Abschiebetickets in Briefkästen landen von Menschen, die vor Krieg und vor Gewalt geflohen sind. Wie egal müssen einem Menschen sein, dass man sowas in Kauf nimmt? Die Welt, in der Ezekiel lebt und die Welt, in der wir leben, die ist vielleicht gar nicht so unähnlich. Und vielleicht sind auch diese Kritikpunkte, diese Anklagepunkte Gottes für unsere Ohren genauso bestimmt wie für die Welt, in der Ezekiel lebt. Wo hängen wir da persönlich vielleicht mit drin? Ja? Wo sind wir hartherzig im Alltag? Wo leiden wir auch darunter? Wo leiden wir darunter, dass Leute zu uns ungerecht sind und uns gegenüber hartherzig sind? Wo schaden wir auch die Menschen, die wir lieben in unserem Umfeld, unsere Freunde, unsere Familie, weil wir vielleicht hartherzig sind. Und manchmal gibt es so Dinge, wo man vielleicht weiß, das ist nicht gut, dass ich das mache, aber irgendwie hat man das Gefühl, man kann auch nicht anders. Man ist irgendwie gefangen da drin. Wo hast du irgendwie Götzen in deinem Leben, die so in deiner Wohnung rumhängen und die so den Mist stapeln in deinem Leben? Und es stinkt immer mehr. Die Katastrophe, die Ezekiel so am Horizont sieht, die kam. Die Eroberung kam, die Babylonier eroberten das Land, zerstörten, deportierten Menschen. Familien wurden auseinandergerissen, landeten in der Fremde, umgeben von den Eroberern. Und Ezekiel auch. Ezekiel wurde auch mit verschleppt. Aber in diesem Moment hat sich was verändert. In diesem Moment, wo diese Katastrophe reinbricht, auch über Ezekiel, verändert sich die Botschaft Ezekiels. Was ich bis jetzt gesagt habe, das war so der erste Teil, das war so der erste Raum. In diesem Moment, in dem die Katastrophe reinbricht, ändert sich die Botschaft Gottes. Und hier kommt so unser Jahresvers ins Spiel, den wir uns rausgesucht haben. Ich lese jetzt eine ganze Passage vor aus Ezekiel 36 und erkläre euch dann so, was unser Jahresvers ist. So spricht Gott, der Herr. Es kommt der Tag, an dem ich euch von all eurer Schuld reinigen werde. Dann gebe ich den Städten ihre Bewohner zurück. Und die Trümmer werden wieder aufgebaut. Das Land war vollständig verwüstet. Das konnte jeder sehen, der vorbeikam. Aber jetzt wird es wieder als Acker benutzt. Dann wird man sagen, dieses Land war verwüstet, aber jetzt ist es wie der Garten Eden. Die Städte lagen in Trümmern, waren verwüstet und zerstört. Doch jetzt sind sie wieder befestigt und bewohnt. Und das ist unser Jahresvers, den wir rausgesucht haben. Die Völker, die in eurer Umgebung übrig geblieben sind, die werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich baue auf, was zerstört war, und ich bepflanze, was verwüstet war. Ich, der Herr, habe es angekündigt und werde es tun. Hier sind wir an so einer ganz wichtigen Abzweigung, an so einer ganz, eigentlich so eine Sollbruchstelle, wo sich das Wesen Gottes zeigt auf eine ganz besondere Art und Weise. All diese schlimmen Dinge, die ich gerade gesagt habe, die dich jetzt vielleicht auch ein bisschen unwohl in deinem Bauch haben spüren lassen, all diese schlechten Dinge auch in unserem Umfeld, all diese Mistgötzen auch, die Gleichgültigkeit, der Egoismus, der Hass, der vielleicht da ist, hat Ezekiels Gesellschaft in so einen Abgrund getrieben. Und in dem Moment, wo sie fallen, in dem Moment schickt Gott eine neue Botschaft. Was jetzt niedergerissen ist, das werde ich aufbauen. Was jetzt verwüstet ist, das werde ich aufblühen lassen. In unserer Welt läuft nicht alles gut. In dieser Kirche läuft auch nicht alles gut. In deinem Leben läuft nicht alles gut. Und vielleicht hast du sogar so Situationen, wo du gerade merkst, ich habe gerade so Trümmerecken, so Ecken in meinem Leben, wo irgendwie Sachen kaputt sind und die mir wehtun und die auch anderen vielleicht wehtun. Wo du dich fragst, wie soll das weitergehen damit? Stapelt sich das immer weiter auf? Oder schaffe ich das zu ignorieren? Wir leiden untereinander, wir leiden unter der Hartherzigkeit untereinander. Wir werden oft übersehen. Genauso oft übersehen wir aber auch unsere eigene Hartherzigkeit und sind blind dafür. Und Gott sieht diese Trümmer, Gott sieht diesen Mist, der sich gestapelt hat. Gott sieht den Misthaufen in deinem Leben, er sieht den Misthaufen in unserer Welt, so wie er auch den Misthaufen eben in Ezekiels Welt gesehen hat und das auch angesprochen hat. Aber Gott macht dann nicht Feierabend und sagt, ah, okay, dann bin ich jetzt raus aus der Gleichung. Ich habe den Leuten jetzt gesagt, was alles schlecht ist. Gott sieht den Mist in deinem Leben und in dem Moment fängt er an zu arbeiten. Und ich glaube, das gilt auch für 2025. Gott freut sich nicht über den Mist, aber Gott ist es auch nicht egal, was da für Mist da ist. Sondern Gott will diesen Mist transformieren, erneuern zu neuem Leben. Und das ist das, was wir in dieser Geschichte von Ezekiel auch heute noch lernen können. Da zeigt sich das Wesen Gottes, da zeigt sich drin, was das für ein Gott ist, den wir haben. Der Trümmer aufbaut, der vertrocknete Erde wieder so aufblühen lässt. In Momenten, und das ist eigentlich das Besondere, deswegen habe ich auch so, bin ich gerade die Geschichte von Ezekiel bis in den Abgrund gegangen, um auch deutlich zu machen, selbst wenn man denkt, es hat keinen Sinn mehr, selbst wenn man sich nicht vorstellen kann, dass sich was verändert, in dem Moment wendet sich irgendwie dieses Schicksal. In dem Moment, ich sage jetzt das Wort, ich habe jetzt immer Mist gesagt, aber ich glaube, es ist auch an der Zeit, es zu sagen, in der Scheiße ist die Hoffnung. Das ist auch die Botschaft Ezekiels. Und so spricht Ezekiel auch in seine Gesellschaft rein. In dem Moment des Chaos, in dem Moment scheint so Hoffnung auf. Und was Ezekiel angeht, ist es Wahrheit geworden. So wie seine erste Botschaft war, ist auch seine zweite Botschaft eingetreten. Irgendwann sind Leute zurückgekommen. Trümmer wurden aufgebaut. Und Menschen sind wieder zurück in ihr Zuhause gekommen. Nicht mehr umgeben von Unterdrückung, sondern frei. Ich gebe weiter.
Ezekiel, wie Janne gerade das gesagt hat, spricht der Gesellschaft, in der er da lebt, in dem Moment der Hoffnungslosigkeit, in diesem Moment des totalen Chaos, Hoffnung zu. Und da erneuert Gott. Gott erneuert. Und das ist das Wort für dieses Jahr, für unser Jahr, unsere Vision für 2025. Erneuert. Das beschreibt diesen Ist-Zustand, von dem wir uns wünschen, dass wir ihn als Kirche, aber auch du persönlich 2025 erreichen und erleben, dass Gott es tut. Und bevor ich gleich mehr dazu sage, was es bedeutet und was hinter diesem Wort steht und was tatsächlich unsere Vision ist, gibt es für euch ein kleines Geschenk, das unser Welcome-Team an euch verteilt. Das ist ein Missionssonntagsgeschenk. Die geben das in die Reihen, ihr dürft euch das gerne schon mal anschauen. Mir ist wichtig, dass wir wissen und verstehen, erneuert heißt nicht einfach alles neu machen, was ganz Neues, sondern erneuert bedeutet, da ist etwas, das transformiert wird, das erneuert wird, das verändert wird. Und das Logo für dieses Jahr, das ist dieser Kreis und der hat auch eine Bedeutung und da möchte ich euch einmal ein bisschen mit hineinnehmen. Erneuert heißt nicht neu, sondern es ist ein Kreislauf, es ist eine Transformation. Vielleicht bist du, ähnlich wie ich, aufgewachsen mit einem Kompost zu Hause. Das war immer der eklige Zuhause-Dienst, wenn man den Kompost einmal leeren musste, weil, ich weiß nicht, wie das bei euch war, in einer Familie mit vielen Personen, wo viel gekocht wird, viel Gemüseabfall, war das immer eine bisschen eklige Angelegenheit. Aber wir kennen das, Biomüll, Abfall. Du hast dein Gemüse und wir schauen vielleicht einmal rein. Genau, ich habe euch das so mitgebracht, dein Gemüse. Abfälle, Obstabfälle, Eierschalen, keine Ahnung, das kommt alles in den Kompost. Und dann ist es eine ganz schön eklige Angelegenheit. Das ist das, was wir nicht wollen, was übrig geblieben ist, was irgendwie gammelt, dann bilden sich Bakterien, es stinkt und was aber am Ende dabei rauskommt, ist Erde. Gute Erde, Komposterde. Aber diese Erde an sich, die bringt noch nicht so viel. Das ist einfach ein Haufen Dreck, wenn wir ehrlich sind. Eine ähnliche Situation haben wir im Sommer oder im Herbst, aber auch im Frühling, wenn wir im Garten schauen oder irgendwie auf Wiesen und da Blumen blühen und wir uns richtig dran freuen und die wirklich schön sind. Aber nach einiger Zeit verblühen die, die verwelken, die sterben und irgendwie bleibt nichts wirklich Gutes mehr übrig. Was aber tatsächlich passiert ist, dass wenn diese Blume gestorben ist, dass das, was übrig bleibt, sind die Samen. In diesen Samen ist die Essenz, die Identität dieser Blume in ihrer ganzen Pracht. Und wenn diese Samen eingepflanzt werden in Erde, dann kommt nicht einfach eine weitere Blume daraus, sondern viele andere. Ich baue auf, was zerstört war, und bepflanze, was verwüstet war. Ich, der Herr, habe es angekündigt und werde es tun. Vielleicht kannst du nichts anfangen mit diesen Wörtern zerstört und verwüstet. Ich habe zwei andere Wörter dafür mitgebracht. Zerstört heißt einfach nur, da ist was kaputt. Und verwüstet heißt einfach vielleicht auch nur, da ist was durcheinander gekommen. Und vielleicht denkst du, okay, was hat das jetzt mit Kirchenliebe Weg zu tun? Das ist unsere Vision für dieses Jahr. Ist es wirklich so schlimm hier bei uns? Nein, mit Sicherheit nicht. Wir haben viel Spaß hier, wir erleben vieles Gute. Und das ist nicht unser Jahresthema, das ist nicht unsere Vision in erster Linie, weil so viel Schlimmes passiert und weil so viel kaputt und durcheinander und zerstört ist. Ich glaube, in dieser Geschichte, und das hat Janik vorhin schon angesprochen, ist wichtig zu verstehen, dass wir immer Täter und Opfer gleichzeitig sind. Wir persönlich, aber auch wir als Kirche. In Kirchengeschichte, in der Vergangenheit, schon damals im Alten Testament, aber genauso auch heute. Manchmal sind wir schuld und manchmal sind andere schuld. Und manchmal ist es auch einfach nur das Leben, der Kreislauf, das ganz Normale, dass Dinge einfach manchmal zu Ende gehen und verblühen und im ersten Moment ziemlich tot aussieht. Und auch wenn es normal ist, dass es passiert, fühlt es sich oft trotzdem nicht gut an und es ist nicht einfach. Ich habe mich gefragt, was könnte Gott zu uns sagen? Zu uns als Kirche, aber auch zu uns persönlich. Und vielleicht wären das diese drei Aussagen. Und die müssen nicht alle auf dich zutreffen, aber vielleicht ist es eine davon. Weil du Mistgötzen angebetet hast, ist alles oder sind Dinge in deinem Leben durcheinander gekommen. Weil andere kamen und was zerstört haben in deinem Leben, sitzt du jetzt vor einem Haufen Trümmer. Und weil das Leben einfach das Leben im Kreislauf ist, weil im Leben alles seine Zeit hat, ist das Schöne und Gute irgendwie plötzlich verschwunden in deinem Leben. Es verdorrt und du sitzt einfach nur vor so einem stinkenden Komposthaufen oder einem Haufen Dreck. Kennst du das aus deinem Leben? Ich glaube, es gab Momente im letzten Jahr, wo wir das als Kirche erlebt haben. Und ich glaube, es gab Momente im letzten Jahr, wo du das in deinem Leben ganz persönlich erlebt hast. Ihr habt von uns einen Haufen Dreck geschenkt bekommen gerade. Weil das die Botschaft ist. Egal wie es dazu kam, zu diesem Durcheinander, zu dieser Zerstörung, zu dieser Verwüstung, zu dem, was kaputt in deinem Leben ist. Wir dürfen damit zu Gott kommen. Und Gott wird das Niedergerissene aufbauen. Gott wird das Verwüstete neu bepflanzen. Gott macht was Gutes daraus, weil Gott erneuert. Und diejenigen um uns herum, die werden darin Gott erkennen. Erneuert. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich werde es tun. Diese Gedanken oder dieser Gedanke, der zieht sich durch das ganze Buch, durch die ganze Botschaft von Ezekiel. Gott wird nicht erneuern, weil genug Leute ihre Schuld anerkannt haben und aufhören, irgendwelche Mistgötzen anzubeten und ihnen nachzufolgen. Und Gott wird auch nicht erneuern, weil du endlich das Unmögliche möglich gemacht hast, weil du dich selber am Kragen gepackt hast und dich selbst aus deinem Mist gezogen hast. Sondern Gott hat gesprochen und Gott wird es tun. Und wir werden es erleben. Das ist die Botschaft für die Momente, in denen wir vor den Trümmern stehen, in denen wir vor diesem Haufen Dreck stehen, in denen alles durcheinander ist. Und vielleicht denkst du, ja, das ist so eine klassisch stumme, christlich unrealistische Hoffnungsbotschaft, aber was steht dahinter? Im Falle von Ezekiel und seinem Volk war diese Hoffnung aber berechtigt. Nicht nur die erste Botschaft, die Warnung von Ezekiel ist eingetreten, sondern auch diese Erneuerungsbotschaft, die Ezekiel verkündigt hat, die ist eingetreten. In der Verbannung in Babylon richtet sich das Volk ein und ein großer Teil des Alten Testaments wurde in dieser Zeit aufgeschrieben. Ein großer Teil dessen, wo wir heute unseren Glauben, unsere Hoffnung und gute Nachricht rausziehen. Das ist in dieser Zeit, in diesem Exil, in dieser Verbannung entstanden. Und ein paar Generationen später wurden die Trümmern der Mauern Jerusalems wieder aufgebaut. Die Tempelruinen wurden aufgebaut. Die Menschen kamen zurück in ihr Zuhause. Und zwar nicht mehr unter den Eroberern, sondern in Freiheit. Das Unmögliche ist passiert. Und so wie Gott dieses erneuert im Buch Ezekiel angekündigt hat und einhält, glauben wir, dass wir das auch erleben werden. Und wir wollen die nächsten Wochen in das Buch Ezekiel schauen, um hören und davon zu lernen, wie das passiert und was das mit uns zu tun hat, heute hier in unserer Welt und als Kirche. Janik hat das schon gesagt. Die Welt von Ezekiel ist unserer erschreckend ähnlich. Aber der Gott, der in der Zeit Ezekiels gewirkt hat, der ist der gleiche Gott, auch heute. Und es ist ein Gott, der erneuert. Wir glauben, dass bei Kirche, die bewegt, sich Sachen dieses Jahr verändern. Einfach nur dadurch, dass Menschen da sind. Nicht, weil wir sagen, oh, das und das und das muss sich alles ändern. Vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, wo wir das sagen, sondern ganz automatisch, weil das der Kreislauf des Lebens ist. Vielleicht auch, weil wir als Kirche in dem einen oder anderen Punkt Mistgötzen angebetet haben. Keine Ahnung, ich habe kein Beispiel, das ist jetzt nicht eine konkrete Gerichtspredigt oder sowas. Und vielleicht aber auch, weil andere Menschen von außen Sachen zerstört haben. Dinge werden sich verändern. Aber wir wollen, dass Dinge nicht einfach nur neu sind, sondern wir möchten und wir haben diesen Wunsch und das Ziel und das Herz und das ist unsere Vision für dieses Jahr, dass Dinge erneuert werden. Dass das, was da war, auch wenn es kaputt gegangen ist, auch wenn Gutes verblüht ist und wir manchmal das Gefühl haben, dass wir nicht einfach sagen, ja, dann machen wir das Neues, dann gehen wir in den Supermarkt und kaufen uns halt eine neue Pflanze oder im Baumarkt oder keine Ahnung, sondern dass wir diese Essenz, diese Samenkörner nehmen von dem, was da war und ist, wo das Gute drin ist, die Vision von Kirche, die bewegt, die wir haben seit 11 Jahren, zu sagen, das ist das, warum wir Kirche sein wollen für Saarbrücken und für die Menschen in unserer Stadt. Das ist unser Herz, das ist unser Wunsch und dass das neu eingepflanzt wird in gute Erde. Und das ist was, das wir nicht tun können, aber was Gott tut. Und was er tun wird in diesem Jahr, das glauben wir und da wollen wir dabei sein. Das wollen wir erleben. Aber wir möchten auch dich einladen, in diesem Jahr diese Vision zu deiner Vision für dieses Jahr zu machen. Und ich komme langsam zum Ende. Ich möchte gleich eine Einladung aussprechen, aber davor sage ich noch, was ihr ganz konkret mit diesem Visionssonntagsgeschenk anfangen könnt. Nach dem Gottesdienst wird da hinter der Mauer sind 2 Tische aufgebaut und ihr dürft da hingehen mit eurem Haufen Dreck. Mit dem allein könnt ihr nichts anfangen. Da kann nichts Gutes draus entstehen. Und vielleicht oder hoffentlich ist es ein Sinnbild für eine Situation, die du dir vor Augen führst. Und du darfst da hingehen und du hast zwar auch ein Samentütchen, das ist ein bisschen zu groß für das kleine bisschen Erde, deswegen kannst du dir da 2, 3 Samen nehmen, die da an dem Tisch sind. Und du bekommst dort einen Topf, so einen kleinen süßen. Und du darfst diese Erde nehmen, in diesen Topf umfüllen und Samenkörner, tote Samenkörner, die übrig geblieben sind von was gestorben ist, was verblüht ist, einpflanzen, mit nach Hause nehmen und wenn du es regelmäßig bewässerst, dann wächst sogar was drauf. Das soll ein Zeichen und ein Symbol sein für deine persönliche Situation, aber auch für das, bei Kirche, die bewegt. Zu Hause musst du dich drum kümmern. Aber der Zuspruch Gottes ist, dass du dich nicht drum kümmern musst, sondern dass du mit deinem Dreck kommen darfst, dass du mit deinem verwüsteten Moment kommen darfst, mit dem, was nicht gut, was zerstört ist und dass Gott Neues schaffen möchte daraus, dass Gott das erneuert. Vielleicht bist du neu bei Kirche, die bewegt. Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal in einem Gottesdienst oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber eigentlich kannst du mit Gott und Kirche nicht so viel anfangen. Aber womit du was anfangen kannst, sind kaputte Beziehungen. Sind Momente der Hoffnungslosigkeit. Sind Momente in deinem Leben, wo tote Erde ist oder vielleicht sogar verbrannte Erde du hinter dir gelassen hast. Und du hast es probiert, dass es besser wird und du hast gemerkt, ich kann das nicht aus mir selbst heraus. Dieser Moment wird einfach nicht besser. Und vielleicht bist du hoffnungslos in dieses Jahr 2025 gestartet, weil Dinge kaputt gegangen sind im letzten Jahr oder im Lauf deines Lebens, weil da was durcheinander gekommen ist. Und vielleicht hast du dich bei der einen oder anderen Sache, die Yannick vorhin gesagt hat, als Botschaft angesprochen gefühlt. Ich glaube, dass Gott aus deinem Dreckmoment neues Leben schaffen kann, dass Gott deine Situation erneuern kann, weil Gott dich liebt, weil Gott dich sieht und dass Gott das wiederherstellen möchte, was du aus dir heraus niemals tun könntest. Und das ist die Einladung heute Morgen an dich. Vielleicht hast du noch nie Berührungspunkte mit Gott gehabt, aber da ist ein Gott, der dich sieht und der sagt, das, was du vielleicht selber verbockt hast, das, was andere Menschen dir angetan haben, aber, oder da, wo das Leben dir einfach nur blöd mitgespielt hat. Bleib da nicht allein, sondern such mich. Also Gott sagt das, nicht ich. Nur, dass es klar ist. Weil Gott Erneuerung schaffen kann, weil Gott Heilung schaffen kann, weil Gott Hoffnung für dich hat. Und wenn du das bist, dann darfst du gleich zum Gebet kommen. Du kannst da hinten einfach die Treppen runtergehen, da ist eine Wand, niemand sieht dich. Da werden Yannick und ich stehen und wir beten gerne mit dir. Oder du betest einfach in deinem Herzen und Gebet ist gar nicht schwierig. Du kannst einfach sagen, Gott, wenn es dich gibt, da sind Dinge, die sind kaputt in meinem Leben und ich schaff's nicht, sie allein zu reparieren. Bitte heil du sie. Vielleicht bist du schon richtig, richtig lange mit Gott unterwegs. Vielleicht bist du auch schon echt lange bei Kirche, die bewegt. Aber da sind Momente in deinem Leben oder Situationen in deinem Glauben oder Momente in deinem Glauben, in deiner Gottesbeziehung, das, was kaputt gegangen, das, was durcheinander gekommen. Vielleicht denkst du manchmal zurück und denkst, boah, da war Gott mir nah. Da hat Gott gewirkt, da habe ich das erlebt. Da hatte ich einen tiefen Glauben. Aber wo ist es hin? Wo ist mein Glaube hin? Wo ist meine Hoffnung hin? Ich sehe davon so oft nicht mehr viel. Vielleicht hast du dich so wiedergefunden in diesem Bild von so einer Blumenwiese, die verblüht ist und du stehst davor und es ist einfach nur noch Vertrocknetes da. Einfach nur verbrannte Erde, einfach nur Verwüstung. Gott möchte dich in diesem Jahr erneuern. Gott ist es nicht egal. Gott sieht dich. Und du darfst mit deiner toten Erde, du darfst mit deinen abgestorbenen Blumen und was davon übrig geblieben ist, zu Gott kommen. Und Gott wird das erneuern. Vielleicht ist es deine Vision, dein Ziel für dieses Jahr, deine Hoffnung. Dann lade ich dich ein, wiederzukommen, in Gemeinschaft zu bleiben, mit anderen, mit uns als Kirche, als Familie, aber vor allen Dingen mit Gott. Vielleicht heißt es ganz konkret, dass du Mistgötzen in deinem Leben identifizieren musst und Gott auch um Vergebung bitten musst. Unser Herz und unser Wunsch ist es so sehr, dass du ganz persönlich in diesem Jahr erlebst, dass Gott das neu macht, was nicht gut ist, dass Gott das erneuert, dass Gott das nimmt. Und dass du am Ende von 2025 auf dieses Jahr schaust und siehst, ja, Gott ist mir neu begegnet. Gott ist mir wieder begegnet. Gott hat Dinge erneuert, die schon da waren und wo ich gedacht habe, ich werde die vielleicht nie wieder erleben. Gott hat Wunder in meinem Leben getan. Gott hat neue Türen geöffnet. Und ich fühle mich erneuert. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate bei Kirche, die bewegt. Ich freue mich selber darauf. Hesekiel besser kennenzulernen. Ich bin noch keine Expertin. Wir lesen uns selber erst ein. Aber was wir bis hierher gelesen haben, ist so gut und ist so hoffnungsvoll. Obwohl Hesekiel in der Zeit gelebt hat, wo nicht viel Gutes war. Ich möchte zum Abschluss dieses Gottesdienstes beten und lade dich ein, wenn du möchtest, einfach aufzustehen. Gott, ich kenne die Menschen nicht, die hier sitzen, aber ich kenne mein Leben und ich weiß, wie manche Sachen durcheinander sind. Und wie ich so oft denke, dass früher Dinge besser waren und mich frage, wo du bist. Und wie ich so oft diese Welt anschaue und nicht verstehe, wie du ein guter Gott sein kannst. Und Gott, du sagst, dass du erneuerst. Und ich leg dir alles hin, was ich habe. Ich leg dir uns als Kirche hin und ich bete, dass wir Erneuerung erleben in diesem Jahr. Ich bete, dass wir erleben, dass du dich an dein Wort hältst. Dass genau das passiert. Dass du aufbaust, was zerstört war. Dass du bepflanzt, was verwüstet war. Und dass du es angekündigt hast, aber dass du es auch tun wirst. Danke, dass du hier bist und dass du wirkst. Jetzt in diesem Moment. Gott, ich bete auch, dass du uns zeigst, wo wir denken, dass bei uns alles gut ist und wir unser Leben unter Kontrolle haben. Und wir vielleicht zu diesem Komposteimer einfach ignorieren. Und ich bete, dass du uns das zeigst, damit wir damit zu dir kommen können. Und du das erneuern kannst, was du siehst. Gott, ich bete, dass dieses Wort erneuert nicht eine Vision und was Abstraktes bleibt, was da so groß auf der Leinwand oder auf einer Postkarte steht, sondern dass es Wahrheit und Realität ist für unser Leben, persönlich und als Kirche in diesem Jahr. Danke, dass du gut bist, danke, dass du wirkst, danke, dass du hier bist und dass du uns siehst mit all dem, wie wir sind und was wir brauchen. Amen.